Heute vor einem Jahr wussten die Europäer noch nicht, was genau sie von einem US-Präsidenten Donald Trump zu erwarten haben. Doch dann kam J.D. Vance nach München. Der Vizepräsident las den Europäern die Leviten. Er kritisierte die Migrationspolitik, die Energiepolitik und explizit die Meinungsfreiheit in europäischen Ländern. Die USA haben die internationale Sicherheitsarchitektur seitdem verändert. Donald Trump sieht sich als legitimen Friedensnobelpreisträger. Seine Kritiker werfen ihm aggressive Expansionspolitik vor. Unter diesen Vorzeichen kommen Politiker, Industrie- und Sicherheitsexperten ab heute wieder zur Sicherheitskonferenz nach München. Bis Sonntagabend wird im Bayerischen Hof getagt. Wir begrüßen dazu Kai-Achim Schönbach. Er ist Vizeadmiral AD der Deutschen Marine und hat bereits an der SIKO teilgenommen. Herr Schönbach, guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Gormann. Schön, dass ich dabei sein kann.
Die Sicherheitskonferenz ist jetzt über 60 Jahre alt. Die Deutschen haben natürlich ein Interesse daran, die Bedeutung möglichst hoch zu hängen. Welche Bedeutung würden Sie ihr geben?
Also ich würde das genau so sehen. Sie ist von der Universität von Pennsylvania, eine durchaus wichtige Universität in diesem Bereich, mehrfach, ich glaube 5-mal oder 6-mal zur besten Think Tank Conference ausgezeichnet worden. Sie versammelt wirklich auf allerhöchster Ebene nicht nur Regierungen, sondern ja auch mittlerweile NGOs aus aller Herren Länder. Also ich könnte das nicht höher hängen. Also und vor allem mit dem Chef zum Zeitjahr noch interimsmäßig, Wolfgang Ischinger, unseren Top-Diplomaten, sind wir da bestens aufgestellt.
Sie waren als einer der wichtigen deutschen Militärs selber 7-mal vor Ort. Können Sie uns mal die Atmosphäre beschreiben?
Ja, also wichtig war ich vielleicht nur einmal, aber tatsächlich davor bin ich als jüngerer Offizier ja auch immer nur in Begleitungsfunktion gewesen. Die Stimmung oder sagen wir mal die Entwicklung insgesamt war ja früher nannte man das ja Wehrkundetagung, war es, sagen wir, sehr viel militärischer. Das war einfach schon auch im Publikum abzulesen. Es sind immer noch viele Generale und Admirale da. Tatsächlich hat sich das mehr verpolitisiert. Einfach deswegen, weil, wie ich gerade im Eingang sagte, mittlerweile auch andere Non-Governmental Organizations dabei sind. Da kommt dann Amnesty International und alle möglichen mit dazu, die ebenfalls die Möglichkeit haben, dort auch in so Side-Talks in anderen Bereichen dieser Konferenz, es ist ja der Bayerische Hof, was stattfindet mitten in München, die haben mehrere kleine Räumlichkeiten aufgemacht, wo man dann eben auch Gespräche führen kann. Viel Austausch, wirklich über die Grenzen hinweg und wie gesagt, ein absolut wichtiges Zentrum, sich nicht nur auszutauschen, sondern sich auch im positivsten Sinne des Wortes zu streiten.
Wenn Sie jetzt von diesen NGOs sprechen wie Amnesty International, ich vermute mal auch Klimaschutzorganisationen werden dabei sein, andere Menschenrechtsorganisationen, haben die dann da wirklich was zu sagen oder geht das in die Richtung, dass sie fast schon embedded werden, also dass die Industrie dort auch Einfluss auf diese Organisation nehmen können?
Das ist schon richtig. Also wenn man, wie gesagt, Amnesty International habe ich genannt, aber auch Greenpeace sind da, Transparency International ist da. Die haben häufig kleinere, noch zusätzliche Nebenveranstaltungen. Sie können das embedded nennen. Wenn da jetzt ein Vertreter Greenpeace mit in der Leitung wäre, würde das natürlich weit von sich weisen. Der würde sagen, nein, wir treten als eigenständige Entität auf. Das tun die auch. Wie gesagt, die laden auch im Rahmen dieser Nebenveranstaltungen zu Gesprächen ein, nicht nur untereinander, sondern die laden dann auch verfügbare Regierungschefs und Staatschefs ein. Die haben schon einen ganz erheblichen Einfluss. Das hat sich, wie gesagt, das hat sich verändert. Es bleibt natürlich im Zentrum, auch im Hauptkonferenzraum, geht es um die Großen der Welt und die dann da entsprechend diskutieren und machen. Aber die anderen spielen schon eine mittlerweile gewichtige Rolle.
Internationale Krisenherde und Streitpunkte gibt es ja viele. Venezuela, Kuba, Grönland, Gaza, Taiwan und die Ukraine, um mal nur einige zu nennen. Was wird in diesem Jahr im Fokus stehen?
Also zweifelsohne wird der Krieg im Donbass, also sprich der russisch-ukrainische Krieg, wird weiterhin im Fokus stehen. Dazu gibt es sogar noch neben oder in der Nähe vom Bayerischen Hof dieses sogenannte Ukraine-Haus, Ukraine-Haus. Da ist einmal die ukrainische Delegation untergebracht. Da geht es auch um die Unterstützung der Ukraine. Das heißt, das Ganze wird auch sehr stark immer noch in diesem Fokus sein. Natürlich, Gaza wird es immer noch sein, aber es ist ein bisschen aus dem Fokus gerückt. Diese anderen Sachen, die Sie gerade angesprochen haben, Grönland ist eigentlich vom Tisch. Klar, das schwingt immer noch mit, aber ich bin ja jetzt mal ganz böse. Trump hat das gut gemacht. Der hat das spieltheoretisch wunderbar mit einer aggressiven Verhandlungstaktik hingekriegt. Die Europäer sind über das Stöckchen gesprungen und jetzt engagieren sie sich im Norden in der Arktis stärker. Also das ist so die Art, wie das da eben abläuft. Und das findet da ja auch ganz konkret statt. Dieses Jahr mit Rubio, ich glaube mittlerweile der größten amerikanischen Delegation. Das ist alles, was sicherlich stark im Fokus steht, aber Nigeria oder Venezuela, das ist nur Beipaket. In Afrika gibt es große Konflikte, auch das wird sicherlich in den Nebengesprächen eine wichtige Rolle spielen. Aber Sie haben schon recht, die Ukraine ist eigentlich immer noch das Hauptthema.
Also mit einem eigenen Pavillon praktisch. Ein Pavillon, zu dem dann Geldgeber und Geldnehmer strömen und wo vermutlich dann lobbyistisch die Post abgeht.
So wird das schon eine Rolle spielen. Natürlich muss die ukrainische, und das sieht man ja mit dem Rückzug der Amerikaner zu nahezu 98-99%, haben sie ihre Gelder rausgezogen. Das heißt, Europa muss in großen Teilen dieses Gap auffangen. Und natürlich muss Ukraine alles dafür tun, dass an ihrer Seite diejenigen bleiben, als die Koalition der Willigen, die sie natürlich in diesem Krieg irgendwie unterstützen werden. Wenn das irgendwann nicht mehr der Fall sein wird, dann wird das eben von der Seite aus der Krieg beendet. Und dazu dient auch dieses Ukraine House eben in der Tat, wie Sie sagen, Lobbyarbeit zu machen. Bleibt dabei, helft uns und so weiter.
Präsident Volodymyr Zelensky wird ja auch ebenfalls erwartet.
Ja.
Wenn es das Hauptthema ist, was würden Sie sagen? Wo stehen wir denn jetzt ein Jahr nach dem Start der Friedensinitiative von Donald Trump?
Muss man mal zumindest mit dem halben Satz vorausschicken. Viele mokieren sich ja auch heute noch darüber, dass Donald Trump gesagt hat, also er würde das so innerhalb von 24 oder 48 Stunden beenden. Das muss man wirklich eher symbolisch sehen. Tatsächlich ist es so, der Auslöser für mich aus meiner Perspektive war insbesondere das Zusammentreffen in Alaska, in Anchorage mit Wladimir Putin. Und ich gehe davon aus, nicht nur dort, sondern dass darüber hinaus für uns vielleicht nicht sichtbar, aber noch an weiteren Kanälen im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Politik, natürlich Militär, trotzdem weiterhin wieder, sagen wir mal, ein Netzwerk gesponnen wird, wo sich die großen Nationen austauschen. Und tatsächlich ist das der Anfang gewesen. Allerdings, jetzt, Sie wissen ja, Witkow, Kushner, das sind ja diejenigen, die auf der amerikanischen Seite sind, auf der russischen Seite ist das immer ein bisschen anders. Es ist mühsam, es ist zäh, aber solange, und damit will ich keine Wertung aussprechen, solange die entscheidende Frage, die ja jetzt noch offen ist, und das ist die territoriale Frage, und da geht es um diesen, sagen wir mal, Rest Donbass, der noch in der ukrainischen Kontrolle ist, solange man dort keinen Weg findet, irgendeine Art von Vermittler, der mit einer klugen Idee jetzt dieses überwindet, solange wird der Krieg weitergehen.
2022, da war die SIKO gerade wenige Tage vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Und der russische Außenminister Lavrov, der eigentlich Stammgast in München gewesen ist, der war in diesem Jahr nicht da. Und auch diesmal wird kein offizieller russischer Vertreter erwartet. Woran liegt es? Oder ist die Sicherheitskonferenz jetzt gerade nicht der richtige Ort für Russen?
Also wenn Sie das formulieren, erwartet, es wird einfach deswegen nicht erwartet, weil Sie nicht eingeladen sind und sicherlich das jetzt auch vermeiden. Ich denke schlichtweg, dass man jetzt einfach nur erwarten muss, dass solange in Dubai und Abu Dhabi aktiv jetzt, sagen wir mal, Verhandlungsfront gekämpft wird, solange wird da von der russischen Seite jetzt nichts kommen. Nicht, dass ich damit im Ausdruck bringen will, die eine oder die andere Seite ist nicht gesprächsbereit, aber tatsächlich ist das im Moment einfach ausgelagert. Der Ort Münchner Sicherheitskonferenz wäre ein guter Ort. Ich meine, man darf nie vergessen, Sie haben es vorher an der Anmoderation gesagt, wie lange die Sicherheitskonferenz, früher wie gesagt Wehrkundetagung genannt, existiert. Selbst zur Hochzeit des Kalten Krieges war man dort durchaus in der Lage, miteinander zu kooperieren bzw. sich zumindest zu unterhalten. Das hat sich sowieso insgesamt verändert. Wer zum Feind erklärt wird, mit dem redet man nicht mehr. Aber am Ende des Tages, auch wenn das eine Binsenweisheit ist, man schließt Frieden mit Feinden und nicht mit Freunden.
Aus dem Westen, vor allem aus der EU, hören wir immer diese Aussage, Putin könnte diesen Krieg sofort beenden. Und es soll natürlich heißen, Putin hat die Aufgabe, den Krieg sofort zu beenden. Kann man das auch umdrehen und sagen, die Trump-Administration hat den Krieg praktisch für sich selber schon beendet, die EU könnte ihn jetzt beenden. Würden Sie das so umdrehen und wie sieht es eigentlich militärisch im Moment aus?
Dieser Satz orientiert sich ja immer daran, wer zunächst einmal, und das würde ich bei aller Diskussion darüber, dass der Konflikt natürlich sehr viel weiter gefasst werden muss als der Krieg selbst. Der Krieg ist nun mal ein völkerrechtlicher Angriff gewesen im Februar 2022 seitens der Russischen Föderation auf die Ukraine. Also richtet sich dieser Satz und diese Formulierung natürlich gegen den Aggressor. Das ist dieselbe Geschichte, wie wir es im Gaza-Krieg erlebt haben, dass auch wenn sich das, sagen wir mal, medial umgedreht hat im öffentlich-rechtlichen Bereich, tatsächlich hätte die Hamas diesen Krieg sofort beenden können, wenn sie die Waffen niedergelegt hätte. Also geht man immer mit Blick auf den Aggressor hin. Natürlich haben Sie aber auch recht, wenn ich ein patriotischer Ukrainer wäre, würde ich eine solche Haltung nur mit Verachtung strafen, wenn man ihm sagte, nun gib diesen Rest auf. Ich sprach ja gerade von diesen Restterritorialfragen. Komme der Russischen Föderation diesbezüglich entgegen, dann ist der Krieg vorbei, das Leiden ist vorbei, das Sterben ist vorbei. Das kann man natürlich einem solchen Land oder seiner Bevölkerung nicht einfach so abringen. Die Europäische Union dagegen, das ist meiner Ansicht nach ein Komplettversagen über die letzten 3-4 Jahre. Von dort kam überhaupt keine Initiative zum Frieden, zum Dialog. Man war ja, wenn Sie sich erinnern, an unsere frühe Außenministerin oder auch unseren jetzigen Außenminister, der ja jetzt anfänglich sogar Russland zum ewigen Feind erklärt hat, auch wenn er jetzt schon wieder davon abgerückt ist. Das sind alles hilflose Instrumente gewesen. Die Europäische Union ist da eigentlich raus. Allerdings, wenn jetzt Amerikaner sich, wie gesagt, rausziehen, finanziell insbesondere, wird Europa einspringen müssen. Und dann wird es sicherlich viel mehr Last auf deren Schultern liegen.
Im vergangenen Jahr gab es diesen J.D. Vance-Eklat. In diesem Jahr ist Außenminister Marco Rubio da. Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen den USA und den Europäern?
Mit allem Hinweis immer wieder auf jetzt in diesem Falle Grönland oder auch auf die manche Aussagen des amerikanischen Präsidenten. J.D. Vance, das hat er mit voller Unterstützung des amerikanischen Präsidenten gemacht. Diese Rede ist ja fast schon ikonisch. Wenn man versucht, das ist ja immer so ein bisschen Problem, das war mir ja auch immer vorgeworfen, wenn man versucht, sich mal in die Position des Gegenüber einzulassen und zu verstehen, warum reagiert der so, warum redet der so. Deswegen sage ich immer, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit diesem Schwarz-Weiß-Denken und dann jetzt in diesem Falle seinerzeit den Vizepräsidenten der USA da abzustrafen. Jetzt erwarten wir mit Rubio ein anderes Kaliber. Der ist ja nicht nur Außenminister, sondern ist ja auch nationaler Sicherheitsberater. Im Ton, in der Anlage, meiner Ansicht nach sehr viel, sagen wir, konzilianter, ein bisschen ministrabler, als das vielleicht J.D. Vance ist. Ich denke einfach, es wird nicht zu einem solchen Eklat kommen, aber auch die Amerikaner lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Dennoch, auch wenn viele das glauben, ich halte es auch für richtig, dass die Europäer sagen, wir müssen mehr für uns tun. Das hören wir übrigens schon seit vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten. Anstatt das immer nur zu reden, müssten wir tun. Wir müssen enger zusammenarbeiten, wir müssen stärker zusammenrücken. Wir müssen uns auch autarker machen, das heißt ja nicht uns vollends lösen von den Amerikanern. Aber die Amerikaner haben weiterhin ein hohes Interesse an Europa. Das sieht man auch nicht zuletzt jetzt an dieser Teilnahme. Es hilft nichts. Am Ende des Tages kann der Westen nur zusammen erfolgreich sein, wenn wir zusammenstehen.
Abschließend noch Ihre Einschätzung zum Zustand der NATO. Meine These, wenn wir mal den ganzen Nebel wegschieben, den ganzen Rauch wegschieben, dann bleibt am Ende, dass unfassbare Milliardensummen in die NATO-Länder investiert werden, in die Rüstung investiert wird. Und dafür hat vor allem Donald Trump gesorgt. Das heißt, eigentlich steht die NATO so stark da wie nie und Militärs, Verteidigungspolitiker und Rüstungsindustrie müssten Donald Trump feiern.
Ja, wunderbare These, der ich 100% zustimme. Es ist in der Tat so. Wobei man immer sagen muss, nicht erst Trump hat davon gesprochen, dass mehr reingeleistet werden muss. Viele, die ja in Deutschland mit Barack Obama und gewisser Weise auch Biden, aber vor allem dem ersten farbigen Präsidenten der USA, ja fast schon als Heiligen betrachten, auch der hat das immer gefordert, nur wurde ihm das, sagen wir mal, etwas nachgelassen. Trump hat das gemacht. Trump hat gezeigt, es geht nur disruptiv. Es geht jetzt nicht mehr mit Gesprächen und Gesundbeten. In der Tat, ich bin jetzt nun leider nicht mehr in den Streitkräften, aber ich freue mich natürlich darüber, dass jetzt mehr Geld investiert wird. Jetzt müsste das alles noch ein bisschen sinnvoller, sodass es mehr Effekte gibt, die das Ganze auch effizienter machen. Das kann man nur erhoffen für die Zukunft. Hab jetzt drum herum geredet. Ihre These unterstütze ich 100%. Passt.
Die Münchner Sicherheitskonferenz startet heute in München. Über 60 Staats- und Regierungschefs werden erwartet. Der jährliche Ewald-von-Kleist-Preis geht diesmal übrigens nicht an eine Person, sondern an das tapfere ukrainische Volk. Unser Kollege Colin McMahon ist vor Ort und wird heute in 18:20 live aus München berichten. Wir bedanken uns bei Kai-Achim Schönbach. Er war Inspektor der Deutschen Marine.
Gerne, vielen Dank.